Als ich Evgenia kennengelernt habe, befand ich mich in einem starken Umbruch. Sie bewarb sich für die freie Stelle in meinem Assistenzteam und vermutlich hätten wir beide nicht gedacht, was für eine Freundschaft daraus entstehen würde. Abgesehen von der oberflächlichen Absicherung, so nenne ich das mal, also sie stellte mir ihre Hände zur Verfügung und ich bezahlte sie dafür, begegneten sich auch unsere Herzen und wir inspirierten uns gegenseitig. Dank Evgenia konnte ich viele wunderbare Reisen machen. Ich habe Barcelona lieben gelernt. Ich durfte meine Gedanken freien Lauf geben und gemeinsam erkundeten wir die Welt, auch die seelische. In unserer Podcast-Folge, die wir in ihrer letzten Schicht bei mir aufgenommen haben, sprechen wir über Wachstum, Entscheidung, aber auch die inneren kleinen Tode, aus denen das schöne Leben entstehen kann. Evgenia hat eine wunderbare, leichte Sicht auf die Dinge. Ihre warme Sprache fühlt sich immer nach einer sanften Umarmung an. Das fühlt sich für mich sehr, sehr gut immer wieder an. Aber hört selbst ein und lasst euch von ihren Worten umarmen. Viel Spaß. Evgenia, ich bin sehr, sehr dankbar, dass du heute mir gegenüber sitzt und ja, es ist heute ein irgendwie besonderer Tag. Es ist dein letzter Arbeitstag bei mir. Du hast mich über 4 Jahre als persönliche Assistentin begleitet. Und ich möchte diese Chance nutzen, solange du noch oft in Hamburg warst und jetzt das letzte Mal bist bei mir, mit dir ein offizielles Gespräch sozusagen zu führen. Und das, was oft zwischen uns war, ein Gespräch, das auch die anderen mitzuteilen, weil ich empfinde dich als eine der klügsten und witzigsten und sehr sensiblen Frauen, die mir begegnet sind. Und ich glaube, das dürfen jetzt andere auch erfahren. Aber am besten stellst du dich einfach selbst vor und dann quatschen wir weiter.
Genau. Ja, ich danke dir auf jeden Fall für diese Möglichkeit, so mit dir zu sprechen. Wir haben ja schon viele, viele Gespräche geteilt in den letzten Jahren. Ja, genau, das ist der Anlass. Heute ist mein letzter Arbeitstag. Wir haben uns gegenseitig lang begleitet. Ich bin deine Assistentin und irgendwie auch ein bisschen mehr.
Genau.
Ja, was soll ich sagen? Ich bin, glaube ich, einfach schon seit einer Weile in Berlin zu Hause wieder und habe immer wieder für dich den Weg auf mich genommen und merke jetzt so langsam, dass ich gerne neu beginnen möchte.
Der Neubeginn.
Ja, der Neubeginn, das war auf jeden Fall auch ein sehr starkes Thema, als ich bei dir angefangen habe. Mhm.
Ja, lass uns mal eine Zeitreise machen. Ich glaube, ja, August vor 4 Jahren.
2015.
Genau, August 2015.
Ja.
Wo standst du da? Warum neu beginnen? Und ja, wie war das damals für dich?
Ja, das ist ja immer sehr spannend mit den, mit diesen Übergangsphasen, Endphasen und Anfängen. Damals, vor 4 Jahren, diesen Sommer, habe ich auf jeden Fall für mich irgendwie gemerkt, dass da, wo ich bin, dass es nicht mehr passt. Mhm. Und irgendwie, wie das häufig bei mir ist, und vielleicht kennen das andere auch, und ich glaube, das kennst du auch gut, dass wenn ich merke, in mir innen drin gibt es so eine, ich sag das mal, ich nenne das mal Bewegung in eine Richtung, dass dann plötzlich ja, so Türen aufgehen. Und dieser Job, von dem ich vorher nichts wusste, und ganz speziell du, ihr wart dann sozusagen eine dieser Türen, die dann auf einmal aufging, und irgendwie fügte es sich dann bei uns beiden, dass wir zusammenkamen und anfingen, zusammen zu arbeiten. Ja, es war auf jeden Fall eine sehr aufregende Zeit.
Ja.
Und ich glaube, was für uns beide damals auch schon so eine interessante Fügung war, dass wir beide eine sehr ähnliche Herkunftsgeschichte haben.
Genau, das hat uns quasi sofort zu den gleichen Kindheitserinnerungen auch gebracht und auch zu vielen humorvollen Momenten, weil nur wir das verstanden haben, gefühlt. Also genau. Ja, vielleicht zur Info da draußen.
Genau.
Wir sind beide aus Kasachstan und sind, soweit ich weiß, im gleichen Jahr sogar,
ja,
94, nach Deutschland gekommen. Und fast wären wir uns sogar begegnet, glaube ich.
Ja, ich meine, wir haben rekonstruiert, dass wir nur 2 Wochen auseinander irgendwie gelandet sind und dann am gleichen Ort waren, eigentlich am selben Ort.
Ja, genau. Mhm. Und genau, das wäre witzig gewesen. Also wahrscheinlich sind wir da aneinander vorbeigeflogen. Mhm. Und genau, das war so die erste Geschichte oder das erste Kapitel, wo wir beide dachten, ah, das passt. Also so interessant, wer ist das?
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das hat uns auch ziemlich getragen durch die Jahre auch. Das Verstehen um die Familie, das Verstehen um diese große Thematik der Migration ja auch, die wir beide haben. Und eben, was du schon nanntest, diese kleinen Momente der Wiedererkennung, weil man aus einer Kultur herauskommt, die die anderen vielleicht gar nicht kennen und verstehen können. Ja, also so eine Sozialisierung und unsere kleinen Momente von, oder Lachflashs, die wir dann haben, weil wir auch wissen, dass jetzt so ein ganz geheimes Wissen hier im Raum ist und Insider uns verbindet.
Genau, die sozusagen nur die Migranten, nur die russische Erziehung genossen haben.
Oder bestimmte Lieder kennen.
Genau, bestimmte Lieder.
Wie wir gesehen haben oder Bücher gelesen haben.
Ja, tatsächlich, ja, schön. Mhm. Das war ja, also zumindest mein Neubeginn, an den ich mich bewusst erinnern kann. Also als Kind, das war so. Der Umzug nach Deutschland war einfach das erste Kapitel, was ich sozusagen bewusst wahrgenommen habe, von, ach, hier geht was Neues los. Mhm. Wie hast du das damals empfunden, so für dich, Migration? Mhm. Hast du das gut wegstecken können oder war das für dich Kulturschock hier?
Mhm. Ja, ist auf jeden Fall eine gute Frage. Also wir sind ja so gestrickt, dass wir uns ja unsere Geschichten erzählen. Und wenn ich mich so zurückerinnere, dann gibt es in der Zeit so bestimmte Bilder in mir, die sehr stark vom Abschied geprägt sind. Also wenn ich noch, bevor wir hier in Deutschland gelandet sind, nach Kasachstan gehe, in meiner inneren Welt und in meiner inneren Reise, dann sind es sehr viele traurige Momente, die da waren. Also Abschied nehmen und als Kind mit 9 Jahren noch gar nicht so wirklich zu verstehen oder zu abstrahieren, was das jetzt bedeutet. Ja, es ist irgendwie nur klar, wir gehen weg. Und dann erinnere ich aber, als wir hierher kamen, wie aufregend alles war. Wie aufregend alles war, die erste Zeit und so viel Neues und Spannendes entdecken und auch für mich damals ja auch eine Wiedervereinigung mit meinen Schwestern, die schon hier waren. Und dann kam, ich würde sagen, eine Zeit, wo so ein ganz großes Fragezeichen in mir ist. Mhm. Also, wo ich merke, da sind die Erinnerungen so ein bisschen verschwommen, wo es sich vermischt mit starken Gefühlen in mir, die sehr unterschiedlich waren. Also Angst, nicht ein Teil in der Klasse zu sein oder auch überhaupt sich so an die neue Umgebung anpassen und ganz viele.
Und auch die Sprache lernen.
Sprache lernen, das ging zum Glück bei mir sehr, sehr schnell.
Mhm, ja, bei mir damals auch, ja.
Das war für mich ein großes Erfolgserlebnis, also genau. Aber vielmehr noch so zu bemerken, oh, da verändert sich wirklich was, ja, bei meinen Eltern und dementsprechend auch bei mir und das sind Herausforderungen. Ja, war, glaube ich, eine sehr, sehr stark herausfordernde Zeit.
Wenn ich an die Zeit denke, wo ich hierher gekommen bin mit meinen Eltern, ich erinnere mich an den Geschmack von Capri-Sonne total. Also, ja. Wenn ich Kaffeesahne jetzt immer noch trinke, bin ich wieder das kleine pummelige Mädchen und die Kaffeesahne mit ihren zwei Händchen hält. Und Capri-Sonne und was ich auch richtig super fand, war die weiße Schokolade von Aldi. Die süße Aldi, du kennst das. Und mein Opa hat sie immer für mich gekauft. Und was ich auch, Sahnejoghurt auch von Aldi. Also das sind so wirklich die Geschmäcker, die mag ich gar nicht so unbedingt heute. Aber wenn ich das esse, dann fühle ich mich total an damals erinnert. Ich bin in den 90ern und ich kann kein Deutsch und mein Opa sitzt vor mir. Also das ist also Kaffeesahne und Sahnejoghurt von Aldi. Also ist auf jeden Fall sehr witzig, ja.
Wie war das denn für dich in der Zeit damals? Du warst ja ein bisschen jünger als ich, 2 Jahre Unterschied haben wir, also du warst 7, ne?
Genau, ich hatte gar keine Zeit, damals hier so richtig anzukommen, weil ich mehr oder weniger gleich ins Krankenhaus eingewiesen wurde, weil die Diagnose damals noch überhaupt nicht feststand. Spinale Muskelatrophie stand dann nach ein paar Wochen fest und damit auch gleichzeitig das Wissen, es wird nie weggehen, das wird so bleiben. Und dann folgten einfach viele Monate, fast schon Jahre, wo sich meine Familie und ich sich mit diesem Krankheitsbild eher auseinandersetzen mussten, plus hier in Deutschland anzukommen. Also wenn ich an diese Zeit denke, denke ich eher an die Krankenhausgeschichten und an die Schule, als so richtig ankommen und auch Abschied nehmen von meinem, ich hatte eine schöne Kindheit tatsächlich in Kasachstan, ich komme vom Bauernhof mit Hühnern und so. Und da erst jetzt oder vor 1-2 Jahren habe ich das so richtig für mich reflektieren können und auch Abschied nehmen können. So. Genau, dafür braucht man Kraft und Zeit tatsächlich, um Abschied zu nehmen. Und die Kraft hatte ich in den ganzen Jahren tatsächlich nicht.
Ja, ja.
Aber das kann man auch erst verstehen, wenn man dann die Kraft hat. Also ist auf jeden Fall ein Prozess. Neubeginn ist für mich zumindest immer auch gekoppelt mit Abschied nehmen. Also kann nichts Neues so richtig beginnen, wenn das Alte noch nicht verabschiedet wurde. Aber Abschied braucht Zeit.
Ja, ich denke, da sagst du auf jeden Fall was Wichtiges und auch für mich zumindest gefühlt in meinem Körper sehr Wahres.
Also, ja.
Dass ich mag ja so dieses Bild der Samen, ne, und des inneren Gartens und das ist so ein bisschen auch tatsächlich an die Natur gekoppelt und verbunden, an diese Rhythmen und das ja dieses Abstreifen, was wir ja auch gerade im Herbst haben und alles fällt zu Boden irgendwie, auch die Eicheln, und dann ist der Samen so in die Erde gefallen. Aber es braucht dann immer noch so eine Zeit des Stillstandes oder der Pause und auch so dieses kleinen Todes. Ne?
Ja.
Ich möchte dieses Bild auch explizit nutzen, so diese kleinen inneren Sterbeprozesse, die ich auch immer wieder so von mir kenne. Also tiefes Loslassen und dann so der Frühling und alles keimt wieder auf und dann kann das Leben so richtig Früchte tragen und ohne das, glaube ich, geht es einfach nicht, ohne dieses tiefe Loslassen und Sterben.
Ja, ich habe gerade auch das Bild von einem Baum, also wenn man so ein Bäumchen pflanzt, dann ist es vielleicht im nächsten Jahr schon die kleine Pflanze da, aber das dauert, bis es dann richtig groß ist und die ersten Früchte trägt, ne? Und das jeden Herbst und jeden Winter ist erstmal der kurze Tod, der kurze Stillstand und dann geht's weiter und dann geht's immer weiter. Also das ist ein ganz tolles Bild, was ich von dir quasi mit übernommen habe. Das, wenn du das sagst, dann macht das für mich total Sinn immer.
Da fällt mir so persönlich jetzt die Frage ein, wie gehst du dann in diesen Momenten um? Gibt es Angst in dir, wenn du so, also ich meine, wir haben jetzt dieses Wort von Tod benutzt, ja, oder Sterben. Das ist ja in unseren Kulturen sehr stark ein ausgeblendetes Thema, nenne ich das mal. Und ich glaube, das löst auch viel in uns aus. Und ohne jetzt vor diesem großen Tod zu sterben, kann ich aber irgendwie schon Parallelen erkennen. Und ich kenne es von mir auch, dass ich dann auch viele Angstmomente durchlebe. Ja, weil ich nicht weiß, was kommt und so weiter. Kennst du das auch? Ist das, wenn ja, wie gehst du damit um?
Jetzt interviewst du mich hier.
Ich bin spannend, dass wir sind ja im Gespräch.
Ja, total, ja, klar. Ja. Nee, das ist auch schön, weil moderiert zu sprechen, da kann noch viel mehr kommen. Alleine würde ich das wahrscheinlich nur bedingt erzählen, aber also diese kleinen Tode kenne ich auf jeden Fall auch und die sehe ich tatsächlich schon manchmal kommen. Meistens fängt das schon so in der Bauchgegend an, dass ich spüre, ich muss mich einem Thema widmen. Mhm. Egal, ob das jetzt berufliches ist oder in eine Beziehung oder mit mir selbst irgendwelche Muster, die sich eingefahren haben, dass ich so richtig spüre, das sitzt quer, das stört mich, weiterzukommen. Ich muss mich dem Thema widmen. Mhm. Und dann schiebe ich das aber ziemlich lange hinaus, weil der Tod, der Abschied von bestimmten Sachen auch echt mühsam ist. Also es ist, finde ich als falsch, das so zu romantisieren und zu sagen, also alles kein Problem und wir finden dann Abschiede und weg damit und weiter geht's. Mhm. Es ist schon immer schmerzhaft, finde ich, und dauert unterschiedlich lang. Also wenn man Glück hat, dauert ein Prozess 2-3 Tage. Wenn du Pech hast, 3 Jahre. Und das kann halt passieren, ja. Mhm. Wie ist es bei dir so? Also spürst du das denn auch schon kommen? Und wenn du das spürst, was machst du dann? Mhm.
Also ich kenne unterschiedliche Zustände in diesen Prozessen. Ich kenne das eine, wo es sich einfach fügt. Ja, also wenn dann so Dinge einfach ganz natürlich aufeinander folgen. Ich kenne aber auch etwas sehr Ähnliches, was du beschreibst. Da ist so eine Ahnung, so ein Gefühl. Mhm. Da kommt was vielleicht Größeres auch oder irgendwas verlangt so meine Aufmerksamkeit und irgendwie ist da so ein Geschmack von Abschied dabei. Mhm. Und ich mache es sehr ähnlich. Also ich nehme mir einfach auch sehr bewusst Zeit für diese Dinge. Und das ist mir ganz wichtig persönlich in meinem Leben und diesen Prozessen auch Raum zu geben, weil ich für mich die Erfahrung gemacht habe, dass daraus eben was Schönes erwächst. Mhm. Und was mich durch viele Angstmomente und dunkle Momente immer wieder trägt, ist Vertrauen. Also das ist eine Wahl, die ich treffe. Mhm. Und irgendwie ist es so ein bisschen...
Zwischen was? Eine Wahl?
Ja, das ist zwischen Vertrauen oder Nicht-Vertrauen. Mhm. Ja, das ist ein sehr bewusster und aktiver Prozess tatsächlich, habe ich über die Jahre für mich erfahren, dass ich das aktiv machen muss. Mhm. Ja, es kommt nicht einfach so, sondern da lasse ich mich auf etwas ein, was mir vielleicht Angst macht, aber ich vertraue. Mhm. Und die Frage ist dann, was vertraue ich denn eigentlich?
Ja, genau. Gibt es darauf eine Antwort, wem oder was? Oder ist es einfach nur in das?
Das ist tatsächlich eine Frage, die, da merke ich, habe ich Antworten und nicht Antworten.
Ja, okay.
Ja. Also ich vertraue ins Leben.
Ja, das ist doch eine super Antwort.
Ja, und eben genau diese Bilder auch. Also weil ich mich so diesen Rhythmen so verbunden fühle und in diese Bilder und das ist irgendwie so Naturgesetz. Mich darauf immer wieder so zu beziehen, hilft mir enorm.
Mhm. Ja. Was mich jetzt noch interessieren würde und bestimmt die Leute da draußen auch, also wie alt bist du jetzt und seit wann lebst du so bewusst dieses Abschiednehmen und Einladen von dem Neubeginn und diesem Vertrauen? Also ich glaube nämlich nicht, dass es einfach so da war und du morgens aufgewacht bist und dachtest, ach, weißt du, ich vertraue jetzt einfach mal. Also es ist ja so ein bisschen zu simpel, denke ich, aber vielleicht war es auch so. Also, wie alt bist du?
Ich bin 34.
Ja, genau.
Seit 34 Jahren. Ist halt die Frage, wann entscheidet man sich eigentlich zu vertrauen? Ne? Man kommt ins Leben und dann ist das schon irgendwie so ein Vertrauen, das man mit sich bringt. Aber so ganz bewusst finde ich schwierig zu benennen, diesen Moment, weil ich hatte auch Einbrüche, wo ich das Gefühl hatte, ich kann gar nicht vertrauen. Das ist jetzt schon, also das Große war vor 7 Jahren. Mhm. Und dann fing ja so dieser ganz bewusste Prozess, Wachstumsprozess an mit Therapie und immer wieder Auseinandersetzen und Selbsterforschung und Erfahrung. Und genau, ich würde sagen, aber dass das so ganz stark in mir präsent ist seit 3 Jahren, dass ich mich immer wieder auf sowas fest berufe in mir. Wo ich weiß, dem vertraue ich.
Ja, diese Gewissheit auch, ich treffe jetzt eine Entscheidung und dann ist es so.
Ja, und manchmal treffe ich auch Entscheidungen und es ist nicht so.
Ja, das stimmt. Also ja. Genau. Das also, ist aber eben auch ein Vertrauen, ne? Dass man sagt, es wird so, wie es für mich am besten ist.
Das und was ich finde auch sehr spannend, weil dieser Begriff der Kontrolle, also wenn ich für mich so diesen Anspruch habe, die Dinge zu kontrollieren, dann vertraue ich mich. Es ist auch so ein Stück weit Kontrolle abgeben.
Ich erinnere mich noch an ein Gespräch zwischen uns. Oh, das hat mich so berührt und ganz viele Wochen hat es mich durch mein Leben getragen. Und zwar das Gefühl des Nichtwissens. Das Wort nicht wissen. Und das hat mich wirklich, ich weiß gar nicht, das war jetzt vor ein paar Monaten oder Wochen, und das hat mich sehr berührt, weil ich immer wieder dachte, ja, das Gefühl des Nichtwissens ist irgendwie auch gut, weil alles gerade passieren kann. Alles.
Genau.
Ja, was verbindest du mit dem Wort genau vielleicht?
Oh,
das ist das Schönste.
Springt direkt mein ganzer Körper an. Das ist so. Dieses Nichtwissen, die Leerheit. Also du weißt ja, ich bin sehr stark von den buddhistischen Methoden und Meditationsformen geprägt und auch von diesem somatischen, ne? Also von dem körperlichen, von den zellulären.
Darüber würde ich gerne noch mehr wissen auf jeden Fall.
Und da ist es auf jeden Fall immer wieder möglich, sowas Dunkles, nicht Gefülltes zu erfahren, aber es ist auch irgendwie gleichzeitig kompakt, ohne jetzt zu sehr so in das Spirituelle einzutauchen. Das Nichtwissen ist sehr ähnlich, was du benennst für mich. Dieser Raum aller Möglichkeiten, das ist jetzt die positive Sicht darauf. Ne? Ich habe natürlich auch diese Filter, wo es in mir Angst auslöst, dieses Nichtwissen, weil ich eben die Kontrolle dafür aufgeben muss. Wenn ich da reinfalle, was kommt denn dann überhaupt? Und es war ein sehr, sehr großer Prozess für mich zu verstehen, dass das ein unglaublicher Gewinn ist, dass ich, wenn ich mich ins Nichtwissen sozusagen begebe, dass ich dann eigentlich das ganze Leben einlade. Ja, also, dass in dem Moment, in dem ich mich nicht fixiere und fokussiere auf einen bestimmten Ausgang oder auf eine bestimmte Antwort von einer Sache oder einer Frage, dass dann in dem Moment alles möglich wird. Und dann weiß ich aber eben auch nicht. Und das ist eng miteinander verbunden. Und ich glaube, die Angst, die da immer mitschwingt, kommt eben, weil das letzte und ultimative Wissen ist eben der Tod.
Ja, ja.
Wo alles scheinbar erstmal aufhört. Und weil das so eben auch mit diesem Sterbeprozess verbunden ist, weil ich gebe mir ein Stück auf. Ich gebe ein Stück Vorstellung auf. Ich gebe ein Stück Projektion auf, um nicht zu wissen, um mich damit anzufreunden und das anzunehmen als Teil meines Lebens. Und das ist auch auf jeden Fall sowas, wo ich was verabschiede, weil wir dieses Thema ja auch haben. Und das sind diese kleinen inneren Prozesse des Sterbens auch. Ein Teil von mir, der darf dann immer wieder gehen, um eben wieder so tief aus der Fülle zu schöpfen, weil ich nicht etwas ausschließe, sondern das ganze Potenzial des Momentes einlade. Genau.
Also ich nicke hier die ganze Zeit. Am liebsten würde ich die ganze Zeit sagen, ja, genau. Ja, aber das, also alles, was du sagst zu dem Nichtwissen und dem Einladen, also genau so, weiß ich nicht, aber sehr, sehr ähnlich auf jeden Fall empfinde ich das auch, dieses weißt du, wenn man sich auf bestimmte Ausgänge fokussiert, dann bescheißt man sich auch total selbst.
Ja.
Also so, dass man sagt, ja, ich lasse jetzt los und jetzt passiert aber bitte das. Und das ist halt Quatsch. Weil entweder lässt du los oder du lässt nicht los. Entweder öffnest du dich für das Neue und du weißt nicht, was das Neue ist, oder du lässt es einfach bleiben. Aber so tun, als ob. das merkt, dass ich benutze das Wort Universum, obwohl ich das echt nicht mag, aber das merkt das Leben und sagt, ey, hör mal, so nicht. Das ist irgendwie auch Selbstbetrug. Also ja. So empfinde ich das. Und seit ich das selbst verstanden und durchfühlt habe, lebe ich besser. Also mir geht's besser, egal was für Dinge passieren. Also ich fühle mich stärker irgendwie.
Ja, ich glaube, dieses Durchfühlen ist dabei sehr wesentlich, weil also ich für mich habe so diese, das ist auch wieder so an dieses Sterben angelehnt, man weiß nicht, was danach kommt, aber diese Erfahrung zu machen, egal was kommt, ich überlebe.
Ja.
Banal, ja.
Genau.
Aber tatsächlich auch existenziell. Ja, ich höre nicht auf, irgendwie zu sein und es gibt dann immer noch Wahlmöglichkeiten. Selbst wenn etwas anderes eintritt, weil was ich mir vielleicht gewünscht habe. Von dem, genau, was ich gedacht habe, was sein sollte oder könnte.
Genau.
Ich habe dann immer noch, also es geht immer irgendwie trotzdem noch einen Schritt weiter, wenn der eine Schritt gegangen ist. Ja. Und dieses Durchleben und Fühlen, ich lebe und überlebe das auch, dieses Loslassen. Und das war so ein Erfahrungswert, der mir persönlich immer wieder sehr geholfen hat, mich darauf zu erinnern, dass ich ja schon viele Dinge auch durchhabe und die in dem Moment unglaublich schwer waren, zu verabschieden vielleicht und loszulassen. Aber wenn ich es wirklich gemacht habe, wie du sagst, wenn ich mich nicht selbst betrogen habe, nicht einfach irgendwie, dass das dann auch tatsächlich etwas in Bewegung kam und sich öffnete und dann was anderes kam. Ja, genau.
Aber kennst du auch Momente aus deinem Leben des Stillstands? Kennst du das überhaupt?
Ja. Und ich liebe diese Momente.
Ich im Nachhinein auch tatsächlich aus dem Fenster gucken und einfach mal wie so eine Katze, wie meine neue Katze, einfach nur die Regentropfen zu beobachten. Das waren auch gute Momente. Auf jeden Fall.
Ja, danke, dass du das ansprichst. Ich glaube, das ist auch für mich gerade nochmal wichtig, weil wir verbinden ja in unserer Kultur Stillstand mit etwas sehr Negativem. Und es ist assoziiert an nicht weiterkommen. Ja, weil wir wollen ja irgendwie immer voran und wachsen und wachsen und wachsen.
Und hoch und höher.
Und hoch und überhaupt und alles weiter und immer mehr. So.
Ja.
Und dieses Innehalten, was für mich an dieses Stillstehen sehr eng gekoppelt ist. Pause machen, das ist sowas sehr Natürliches. Und da hilft es mir persönlich zum Beispiel immer den Körper als Anker zu nehmen, weil zwischen jedem Ein- und Ausatmen ist eine Pause. Diese ganz banale Tatsache.
Jetzt habe ich bewusst ein- und ausgeatmet. Habe ich gemerkt, dass du das gesagt hast, habe ich... Stimmt.
Ja.
Ein, Pause,
aus.
Ja.
Genau. Und, und dass das so fest in unserer Natur verankert ist, das bringt mir irgendwie immer wieder Trost, dass Stillstand auch etwas so Natürliches ist. Und wie du sagst, so aus dem Fenster gucken, diese Erfahrung zu machen... Für mich ist das immer wieder wichtig und manchmal habe ich sogar zu wenig davon, dass ich dann ganz bewusst innehalte und überhaupt erstmal integrieren kann, was ich alles, also verarbeiten und integrieren kann, was ich überhaupt alles erlebe. Und nur so, also etwas, was nicht integriert ist in mir, das
gehört auch nicht zu dir.
Eben, ich kann dann gar nicht davon profitieren. Und es passieren so viele tolle Dinge. Das braucht auch alles Zeit und Raum, um überhaupt, ja, es braucht diesen Stillstand immer wieder. Ob jetzt jeden Tag ein bisschen oder tatsächlich vielleicht eine größere zeitliche Phase. Ja. Jetzt weiß ich nicht, was kommt, wenn ich hier aufhöre, wie lange dann der Stillstand ist oder was dann passiert.
Die Tür, ich sehe die Türen sich schon öffnen. Ja. Aber noch ein anderes Thema oder gar nicht so anders, aber du bist ja sehr mit deinem Körper verbunden und verarbeitest Dinge über Bewegung oder über das Fühlen und genau, und mein Thema ist ja auch oft Bewegung gewesen, aber im anderen Sinne, weil ich es nicht kann. Und wenn andere Menschen zu sehen, die tanzen oder sich emotional im Körperlichen ausdrücken, ist für mich immer sehr hart gewesen, weil ich schon jemand wäre, wenn ich es könnte, der auch, also ich verstehe genau, was du da machst. Und trotzdem fehlt mir da aber ein Baustein an Erfahrung, merke ich immer wieder. Aber vielleicht kannst du einfach mal berichten, wie du deinen Körper mit in die innere Arbeit mitnimmst und das nicht nur mental ausübst, was ja viele Menschen tun, außer sie machen Yoga. So, wobei Yoga ist nicht das einzige körperliche Tool, um Dinge umzuwandeln, zu verwandeln,
zu bewegen.
Zu bewegen. Ja. Genau.
Es gibt ja keine absolute Wahrheit, aber ich behaupte jetzt mal, die Wahrheit ist, man kann Yoga machen und trotzdem im Kopf sein.
Ja.
Also wir, der Körper ist tatsächlich das Tool für mich. Und je länger ich mich damit beschäftige, das hat vor 7 Jahren bewusst angefangen durch die Meditation. Und
das heißt, vor 7 Jahren hast du überhaupt Meditation für dich entdeckt?
Nunmehr ja eigentlich schon fast 8 Jahre, genau, einfach aus einer Krise heraus. Und dann habe ich mich über die Jahre ja viel damit beschäftigt und bin immer stärker so in diesen körperlichen Prozess, den somatischen Prozess gegangen. Durch das, ja, so Sachen wie Continuum Movement, Body Mind Centering oder Tanz eben, also 5-Rhythmus-Tanz. 5-Rhythmen-Tanz, das sind so ein paar Sachen, nicht nur Yoga. Genau, je länger ich mich damit beschäftige, desto weniger kann ich alles, was in mir stattfindet, von diesem Körper, der ich bin, abtrennen. Gedanken sind auch nur körperliche Erfahrungen und Gefühle sind dann körperliche Erfahrungen. Ich mittlerweile habe ich so dieses Bild von, mein Körper ist ein Gefäß, also in dem findet etwas statt. Und alles ist irgendwie mehr oder weniger eine Bewegung. Ja? Gedanke steigt auf, bleibt und vergeht. Eine Emotion steigt auf, bleibt und vergeht. Und das Entscheidende dabei ist, bin ich damit? Ja, bin ich mit mir in diesem Gefäß, in diesen Zellen, in diesem Körper? Und da gibt es sehr viele unterschiedliche feine Ebenen, die man betreten kann. Ja, du hast recht, ich bin damit verbunden und ich glaube, ich mag zu glauben, dass ich damit sehr gut verbunden bin und immer wieder stelle ich doch fest, ich bin noch gar nicht gut verbunden und das ist, glaube ich, einfach eine Lebensreise. Ja, also diesen Körper so zu entdecken und diese Bewegungen, die da drin stattfinden und es muss auch nicht immer die große körperliche, muskuläre Bewegung sein.
Ja.
Manchmal sind es Momente von Mikrobewegung in mir. Ja, also so das ist ganz spannend, auch einfach, wenn wir so in diesen Traumabereich gehen und was da energetisch passiert und wenn so Energien fließen dürfen. Letztendlich ist alles nur Information. Das finde ich so spannend, dass ich das in mir mit einer Verfeinerung dieses Instruments auch immer wieder so erleben kann. Und das ganze Leben kriegt dann irgendwie einen neuen Bezug und eine neue Realität.
Mehr leicht, also ist es dann für dich dadurch leichter oder ist es einfach nur anders oder?
Ich finde es leichter, ja. Es fühlt sich ganzer an, also vollständiger.
Genau.
Ich erinnere mich, und es gibt diese Momente immer wieder, wo ich wirklich nur im Kopf bin.
Ja, kennt jeder.
Und auch ganz lange im Kopf bin und plötzlich feststelle, jetzt merke ich doch, mein ganzer Körper ist so angespannt. Und dann erinnere ich mich wieder, Moment, da war ja noch was.
Na, der Körper meldet sich, ne? Also so ist es zumindest bei mir, wenn ich zu lange, zu doll im Kopf bin, bekomme ich zum Beispiel sofort Mittelohrentzündung. Das ist so mein Kommunikationstool des Körpers. Oder Migräne. Das ist das Klassische, aber ja. Also auf jeden Fall, der Körper sagt schon irgendwann, hey, hallo.
Er spricht auf jeden Fall mit uns.
Ja, genau.
Ja, ich glaube, das ist so eine der für mich wichtigsten Säulen in meinem Leben und Alltag, dass den Körper als einen festen Bestandteil meiner Realität zu erfahren. Mhm. Tatsächlich. Also nicht nur mich in den Körper zu denken, sondern zu erspüren und zu erfühlen. Was passiert da eigentlich? Und es ist ein wunderbarer Kompass.
Ja, wie meinst du das genau?
Es ist nehmen wir das Wort Intuition. Mhm. Ja, das ist etwas, was ich stark körperlich erfahre. Ja, das ist so ein vorgedanklicher Prozess, so ein Ahnen, ein Wissen im Nichtwissen und irgendwie auch ein ganz klares Signal. Und das ist für mich ein sehr stark körperlicher Prozess. Und
wo genau ist es bei dir, das Gefühl, ob ein Yes or No?
Es ist sehr stark, was ich so dem enterischen Nervensystem zuordne, also sprich Bauchraum und Herzraum, Bauchraum viel. Dann gibt es ja so dieses, was so unter dem Brustbein ist, so, was wir ja den Solarplexus nennen, diesen Bereich. Tatsächlich aber, und das kann sehr unterschiedlich sein, kann Intuition für mich auch in den Schultern sitzen. Mhm. Ja. Das ist es ja, ich versuche jetzt etwas begrifflich zu machen, was vorbegrifflich ist. Also was sozusagen irgendwie in den Zellen eine Bewegung, eine Erfahrung ist, ein Informationsfluss. Und das Gehirn, das mag ich im Body-Mind-Centering zum Beispiel unglaublich, die Bonnie, die das entwickelt hat, die sagt das sehr schön, das Gehirn, also die Vernunft oder dieses Verstehende, das kognitive Gehirn, ist das eigentlich die letzte Instanz, die erfährt und weiß, was eigentlich gerade stattfindet. Mhm. Und deshalb ist die in dieses Gefühl von, oder diese Ahnung, dieser Felt Sense, ne, sowas, ja. erspürtes Gefühl in meinem Körper ein wichtiger Wegweiser geworden für mich. Mhm. Weil meine Erfahrung war...
Oh nein, die Nachbarn renovieren.
Kommt direkt der Protest von außen.
Ja, wir haben schon die Katze rausgestellt, wir haben alles weggemacht, damit uns bloß nichts stört.
Das ist dieser Faktor Kontrolle. Ja. Und dann haben wir es doch nicht. Ja, vielleicht haben wir Glück und das war jetzt nur ganz kurz.
Glaube ich nicht, ja. Vielleicht.
Ja, es ist ein wichtiger Wegweiser, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich dem vertraue, auch dem zu vertrauen, dass ich dann viel weiter komme als mit Gedanken.
Das bedeutet aber im Umkehrschluss, wenn etwas im Bewusstsein, im Kopf angekommen ist, dann ist eigentlich schon höchste Eisenbahn. Denn dann war die Information schon überall und nichts hat geholfen. Nichts hat gebracht, es ist im Kopf angekommen und dann sitzt es da. Das ist die letzte Station sozusagen.
Finde ich jetzt spannend. Ich glaube, es ist gut zu gucken, wenn wir vom Kopf sprechen und dann hast du dieses Wort Bewusstsein benutzt. Das sind zum Beispiel für mich zwei sehr unterschiedliche Dinge.
Ah, okay.
Weil Bewusstsein ist, was ist überhaupt Bewusstsein? Das ist eine spannende Frage.
Vielleicht in der nächsten Podcast-Folge.
Ja, genau. Weil Bewusstwerdung findet ja auch körperlich statt. Das ist ja auch schon so dieses, also für mich. Und im Kopf, ja, vielleicht. Ich glaube, da müsste ich drüber nachdenken, über das, was du gerade gesagt hast. Also ob das dann die letzte Eisenbahn ist.
Oder die höchste Eisenbahn.
Die höchste Eisenbahn ist. Du meinst, um dann wirklich zu handeln?
Zu handeln, genau. Entscheidungen zum Beispiel zu treffen, um sich so, also wenn es da oben schon angekommen ist, dass man dann sagt, ah, okay, Mist, ich habe vergessen oder nicht gefühlt, weil ich abgelenkt war oder im Stress war, wie auch immer. Und das ist sogar schon im Kopf angekommen. Mhm. Ich glaube, da bist du ab dann spätestens sind alle körperlichen Kommunikationswege in der Alarmstufe. Also dann, wenn man dann auf den Körper guckt und geht, dass man dann sehr, sehr, sehr viel Informationen bekommt. Als wenn man früher gehört hätte, dann hätte man schneller lenken können. Aber das ist ja in unserer Gesellschaft eben genau das Problem, dass man den eigenen Körper so wenig ernst nimmt und auch wertschätzt. Also der Körper spricht und spricht und spricht, ach ja, die kleinen Wehwehchen und ach, ja, mein Bauchgefühl sagt mir zwar, dass es falsch ist, ach egal, mal gucken, was passiert. Ach, eigentlich hat mein Körper schon gesagt, dass es die falsche Arbeitsstelle ist oder die falsche Arbeitnehmerin oder der falsche Partner, wie auch immer. Ja, eigentlich hat mein Körper schon längst gesprochen. Wir nehmen das nicht ernst, wir machen trotzdem weiter, wir übergehen diese Grenzen und dann explodiert das in irgendeiner Form. Also so war meine Erfahrung bisher immer.
Das kenne ich natürlich auch. Also mittlerweile sehe ich das als eine sehr extreme Erfahrung, weil durch dieses verfeinerte Spüren auch für mich immer wieder klar ist, dass die Signale viel früher kommen. Also das hast du sehr ähnlich gerade gesagt. Ich würde das total gerne vom Kopf abkoppeln, weil ich glaube, also mir persönlich geht es immer darum, Bewusstwerdung an sich, egal wo sie stattfindet, ist immer eine Möglichkeit, eine Wahl zu treffen.
Ja.
So würde ich das gerne formulieren. Für mich stimmt das dann so. Und ob das dann im Kopf ist oder was dann letztendlich die letzte Instanz ist, ne? Also es kann ja auch sein, dass wir ganz lange nicht bewusst werden und dann plötzlich der Krebs da ist, ne? So, und aber der Kopf war eigentlich gar nicht dabei oder war erfolgreich im Verdrängen. Kann ich gerade genau, also ich würde lieber von Bewusstwerdung sprechen. Ja, also der Moment, wenn ich bewusst werde, das ist immer diese Möglichkeit zu handeln oder eben nicht zu handeln, also die Wahl zu treffen. Und das ist die Freiheit dann, dass ich eine bewusste Wahl und eine Entscheidung treffe. Was mache ich jetzt?
Genau, das fand ich nämlich ganz schön, dass du das jetzt gesagt hast, auch die Wahl zu treffen, nicht zu handeln. Und weil wir, also ich kenne es von mir, ich bin ja eine sehr schnelle Person, ich werte dann ganz schnell und sage, ach, der handelt nicht oder sie handelt nicht und du siehst es doch, die Zeichen und so. Aber dann für sich immer wieder zu sagen und zu akzeptieren auch, hey, die Entscheidung ist vielleicht gefallen, nicht zu handeln oder abzuwarten oder braucht es noch mehr Zeichen, das ist nicht dein, ja, dein Bier.
Ja, 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 ich denke, da ist viel Wahres drin, ja. Ja. Und auch, glaube ich, auch hier wieder, ne, so was ist Wahrheit, was ist Realität? Also ich sehe immer nur aus meiner Perspektive, aus meinem Filter heraus. Und ich laufe nicht in den Schuhen des anderen. Ich weiß gar nicht, was sein System für Entscheidungen trifft, aus welchen Gründen. Ich glaube generell, und das ist auch ein Teil meines großen Vertrauens, dass das Leben einfach unglaublich intelligent ist. Dass alles irgendwie sich so fügt, dass es doch immer wieder Sinn ergibt. So, und manchmal haben wir gar nicht dieses Verstehen davon oder begreifen oder wir versuchen zu begreifen. Aber es macht dann doch irgendwie Sinn. Ja, es geht dann nur darum, die Perspektive zu erweitern. Also sozusagen den Fokus nicht mehr so ganz eng zu halten, sondern zu größer zu werden in meiner Wahrnehmung. Und immer mehr Dinge reinzunehmen, die da vielleicht auch noch eine Rolle spielen könnten, wenn jetzt der andere nicht handelt oder ich handle oder was für Entscheidungen dann noch fallen. Dass es immer wieder auch so Faktoren gibt, die kann ich gar nicht kennen oder wissen und berücksichtigen in meiner Wahrnehmung.
Ja, und dann immer wieder zu sich selbst zurückzukehren.
Ja.
Und sich ja um den eigenen Körper und um
den eigenen
Mist kümmern und eigene Entscheidungen vielleicht treffen oder nicht treffen, bevor man die immer bei den anderen ist. Also das ist ja auch so ein Ding, immer bei den anderen mitzugucken, mitzuhören, zu bewerten und abzustempeln, statt einfach bei sich selbst zu bleiben. Denn darum geht es am Ende des Tages auch, ne? Ende des Tages, haha.
Ende des Tages.
Ja. Genau, sind wir wieder beim Tod.
Beim Tod, ja, aber du sagst was sehr, sehr Wichtiges, finde ich. Also die Selbstverantwortung, ja, die liegt bei mir. Das.
Aber immer, würdest du sagen, sie liegt immer nur bei dir?
Ich glaube, es gibt...
Bereiche, die wir nicht beeinflussen können.
Nein, aber die Verantwortung ist ja der Moment, wo ich Eben eine Wahl treffe. Mhm. Wie beziehe ich mich auf etwas? Wie gehe ich damit um, um es einfacher zu sagen? Genau. Ja, was mache ich denn dann eigentlich? Und was für mich dabei so essentiell ist, ist das eben zu mir zu nehmen, diese Entscheidung und Wahl. Mhm. Also ich mag diesen Begriff der Antwort, ja, also dieses Responding im Englischen. Mhm. Und Responsibility, die sind im Englischen sehr eng verknüpft. Mhm. Antworten und Verantwortlichkeit und im Deutschen, wenn man es so nimmt, auch. Und das ist etwas, was mir viel Freiheit immer wieder gibt. Egal, ob ich Dinge kontrollieren kann oder nicht, meine Verantwortlichkeit ist tatsächlich, diese Wahl zu treffen, wie gehe ich damit um? Mhm. Ja, und wie du sagst, es ist eben, das bin eben ich. Das kann niemand anderes für mich machen.
Ja.
Ja. Und der Moment, wenn ich schon bei dem anderen bin, da habe ich schon meine Macht weggegeben.
Ja.
Das zu bemerken, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ja, ja, ist auf, deswegen essentiell, dass du das sagst, dass es da immer wieder zu sich selbst zurückzukommen und zu gucken, wie kann ich eigentlich damit umgehen.
Ist Selbstverantwortung der Schlüssel zum Glück?
Definitiv. Also ob der Schlüssel, ich glaube, für mich gibt es viele Schlüssel.
Ist ein ganzer Schlüsselpunkt.
Es ist auf jeden Fall, ja, total gutes Bild. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger, großer Schlüssel, weil das ist meine Freiheit. Und das ist auch der Moment, wenn ich meine Macht über mein eigenes Leben nicht mehr an andere abgebe, sondern eher dann bei mir bleibe und die Entscheidung selbst treffe, was mache ich jetzt mit allen Konsequenzen. Und es kann sehr schmerzhaft sein. Und ich verstehe, dass das nicht immer möglich ist, auch aus einem Selbstmitgefühl herausgesprochen. Ja, da bin ich noch ganz weit weg, um in meinem Leben tatsächlich immer selbstverantwortlich zu handeln.
Ja.
Das passiert einfach, dass ich das nicht bin und nicht mache. Und deswegen aber auch genau dieser Moment zu wissen, es ist okay. Ja, es ist ein Prozess und immer mehr, immer weiter ein Stück übernehme ich mehr Verantwortung für mein eigenes Leben und für mich selbst. Ja, ich glaube, da darf man auch ganz sanft mit sich sein und nicht zu viel von sich abzuverlangen.
Ach, weißt du, wenn du das ja so sagst, mit sanft zu sich selbst sein, hätte ich ja schon wieder Lust, das nächste Thema aufzumachen, weil die Sanftheit zu sich selbst ist so ein, ist auf jeden Fall auch ein an diesem Schlüsselbund an, dass man sich nicht selbst so auspeitscht, ne? Aber wir haben jetzt noch 15 Minuten ungefähr, bevor es dann so abrupt endet.
Ja.
Gibt es noch etwas, was du den Menschen da draußen am liebsten sagen würdest? Also so etwas, was du für dich gelernt hast, wo du denkst, dass, irgendwas zum Thema Abschied, Neubeginn oder Selbstverantwortung.
Ja, etwas, was mir direkt kommt, ist das Thema Mut zur Zartheit.
Mhm. Oh, schön.
Ja. Ich muss mich nicht immer wieder vor allen verletzlich zeigen. Ja? Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht darum, dass ich mich selbst nackt mache in einer unsicheren Umgebung. Aber, und das ist wirklich ein großes Aber, es braucht wirklich den Mut, um sozusagen diesen Prozess einzugehen, sich zu öffnen und auch zu zeigen mit aller Verletzlichkeit, immer wieder, um dann die Früchte dessen zu tragen oder einzusammeln. Und das ist so etwas, was ich immer wieder für mich spüre, wie wichtig mir persönlich das ist. Und ich glaube, davon haben wir viel zu wenig, von diesem Mut zur Zartheit, was ich verstehe, weil wir in einer unglaublich rauen Umgebung leben, in einer unglaublich fordernden Umgebung. Und deshalb das, was damit auch verbunden ist, die Nähe zur Natur zu suchen, die Nähe zu dem zu suchen, was uns sonst noch umgibt.
Mhm.
Ich glaube, ich wäre nie in mir mit meinen inneren Prozessen so weit gekommen, dass ich für mich sagen kann, ich empfinde mich wirklich als gewachsen in den letzten Jahren, wenn ich nicht in der Lage gewesen wäre, mich in irgendetwas zu betten, so nenne ich das mal, in irgendetwas in einen Zusammenhang zu bringen, der außerhalb von mir liegt. Und das kann für viele, wir sind jetzt wieder so bei Begriffen wie vielleicht Gott, ja, oder Spirit oder Universum, Kosmos. Mhm. Also da gibt es ja viele Zugänge. Für manche ist das einfach nur die Natur.
Mhm.
Ja, oder?
Am Ende ist es halt immer das Gleiche auch. Ne? Es ist im Grunde genommen egal, wie man das
was für einen auch immer die Wahrheit ist, was genau das ist, wie man das auch immer nennen mag. Vielleicht ist es auch nur eine Gemeinschaft, ja, oder eine Familie. Aber so dieser Bezugspunkt zu was anderem als nur zu mir selbst.
Mhm.
Ich glaube, das ist auch so ein entscheidender Faktor auf dem eigenen Weg für mich gewesen, dass ich in der Lage war, mich einfach in eine größere Vision zu packen. Mich selbst als Wesen, als Mensch, in meinem Handeln, in meiner Verantwortlichkeit. Warum mache ich das eigentlich, ja? Was ich da mache. So, weil es für mich eine größere Welt außerhalb von mir gibt. Und die ist wunderschön und lebenswert. Und diese Suche nach der Schönheit. Nach der Schönheit und nach der Zartheit, um den Bogen wieder zu machen. Ja, das würde ich mir wünschen, dass wir das mehr miteinander machen und teilen. Ja.
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, finde ich. Mehr Zartheit, das hat mich sehr berührt gerade. Muss ich aufpassen, dass meine Stimme nicht zu sehr zittert.
Lass dich berühren, der Mut, das ist es. Haben wir den Mut, uns wirklich berühren zu lassen.
Genau, ja. Das ist sehr, sehr schön. Ich werde das Mikrofon ausmachen und ein bisschen weinen. Und Mut zur Zartheit, sehr, sehr schön. Ich danke dir für all das. Ich glaube, das braucht jetzt ein bisschen Zeit, ein paar Stunden, bis es sich integriert hat, bis es sich gesetzt hat. Ich werde aus dem Fenster gucken und vielleicht trinken wir gleich auch zusammen einen Kaffee. Und ja, vielen Dank für diesen Weg, wo du dabei warst und ich bei dir dabei war.
Ich danke dir auch.
Und ich glaube, der Weg geht noch weiter, aber
Wir wissen es nicht, genau.
Ja, es ist das Nicht-Wissen. Schön.
Ich danke dir, ja, sprechen zu dürfen.
Bis dann.
Danke für die Jahre.